Markus 7, Vers 2. Markus 9, Vers 2. Achso, ja. Okay. Fangen wir an zu lesen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Ist mal wieder soweit. Die drei wieder, ne? Die Donnerbrüder und Petrus, der Fels. Ne? Warum er immer die drei nimmt, weiß ich nicht, aber Jesus hat seine Gründe. Vielleicht sind es die, die am meisten jetzt, die das einfach mehr brauchen, so gefestigt zu werden, so weil sie einiges zu tragen haben und so wenig verstehen und keine Ahnung. Vielleicht sind es auch die, die am nächsten bei Jesus dran sind. Ich fange an mit Predigen, alle gehen. Vielleicht sind es auch die, die halt am nächsten bei Jesus dran sind und deswegen auch tiefer einblicken können und mehr erfahren können als die anderen Jünger. So, wir wissen Thomas zum Beispiel, der Zweifler, der hatte immer Probleme irgendwie zu glauben und anzunehmen. Er war so ein Denkertyp, ne? So musste verstehen, bevor er handelt. So musste sehen und berühren, bevor es annimmt für sich. Ne? War bestimmt nicht zu 100%, aber ja, man merkt schon, es ist so eine Schwäche, die sich durchs Evangelium durchzieht. Ne? Aber hier sind es halt. Petrus, der immer was zu sagen hat, der immer was weiß, was zu tun ist. Ne? Und Jakobus und Johannes und Jesus. Dreimal sehen wir das, dass Jesus die drei nur mit sich nimmt. Einmal, habe ich vergessen, das zweite Mal hier, das dritte Mal im Garten Gethsemane. Ah ja, das erste Mal mit Lazarus, der gestorben ist. Nee, der Vater mit seiner Tochter. Eins von beiden, ne? Ich glaube, das war der Vater mit seiner Tochter, genau. Jedenfalls, alle drei Mal hat es was irgendwie mit dem Tod zu tun. Beim ersten Mal erfahren die drei, dass Jesus über den Tod herrscht, über den Tod siegt. So. Und dadurch erfahren sie und lernen sie, dass der Tod nicht das Ende ist und nicht ein Stopp, sondern dass Gott auch keine Pause ist, sondern dass das Individuum immer noch da ist. Ne? Und Gott kann einfach zurückholen. Das werden wir sehen bei der Auferstehung dann. Ne? So viele tausend Jahre sind die tot, aber Gott holt sie einfach dann wieder an den Ort zurück. Ne? Also haben sie das gelernt. Jetzt sind sie hier auf dem Berg. Das schauen wir uns heute an. Und da werden sie Jesus verherrlicht sehen. So wie er wirklich ist. Ne? So wie er ist ohne Mensch. So wie er sein wird nach dem Tod. Nach diesem physischen Crash hier. Ne? Und beim Garten Gethsemane nimmt er so auch zu sich und sagt, betet mit mir. Ne? Ich gehe mal kurz abseits, aber ihr bleibt hier und betet für mich. Ne? Wo sie einpennen. Und auch da sehen sie, wie Jesus mit seinem Tod umgeht und sich selber opfert, mit welcher Hingabe und sehen diesen Kampf, ne? Und sehen auch da, dass auch da Jesus sich selber töten lässt. So. Für die anderen. Also die müssen das verstehen und die müssen das lernen. Und für uns gilt das Gleiche, wenn wir mit Jesus gehen, aber nicht seine Mehrgemeinschaft suchen und mehr Nähe und mehr Wissen, ne? Du siehst immer, die haben immer Fragen, die stellen immer die Fragen, ne? Auch Petrus stellt, glaube ich, die meisten Fragen. Wenn er irgendwas nicht versteht, so, kommt wie meinst du das? Ne? Oder das macht keinen Sinn, ne? Oder, ach Jesus, entspann dich, du musst nicht sterben. So, ne? Wo Jesus sagt, Satan, geh hinter mich. Haben wir letzte Woche gesehen. Ne? Aber er will halt mehr, er will es verstehen, er will es wissen. Er hat Eifer für den Herrn, will sich einbringen. Ne? Und bei den Christen, deren Herz so weich und offen ist, da kannst du auch sehen, dass sie einfach mehr Erkenntnis haben. Tiefer sehen können in die Liebe Gottes, in die Gnade, auch in die Heiligkeit. Ne? Also wer tiefer gehen möchte, der muss tiefer mit Gott gehen. So. Das ist das ganze Geheimnis, da gibt es gar nichts Großes dran. Ne? Jeden Tag einen Schritt mehr ins Wasser, jeden Tag einen Schritt tiefer zu ihm im Vertrauen. Und ich will das. Ne? Mehr und mehr verstehen, was Jesus hier meint und was er sagt und wer er ist und was mein Platz in der Welt ist. Also er nimmt die drei jetzt auf den Berg und Lukas, Parallelstelle, steht halt, dass Jesus ihn mitnimmt, um zu beten. Ja, also es ist mal wieder so weit, Jesus sagt, kommt Jungs, wir gehen beten. Ja, trabbeln dann den Berg hoch und dann können wir halt lesen, dass sie wieder einpennen beim Beten. Ne? So. Passiert anscheinend öfters. Ne? Ist so schön, oder? Ich meine, das sind die großen Apostel, sogar die großen drei hier, und auch die pennen ein beim Beten. Ne? Und anbeten. So, ich finde es so entspannt, so, und ich finde es wirklich toll, dass man, dass Gott hätte die Bibel angeschrieben können, aber hat er nicht. Wollte er nicht. Ne? Er schreibt diese großen Glaubenshelden hier rein, aber auch die Details, die peinlich sind. Und die schreiben ja die Briefe. Ne? Markus schreibt auch, was Petrus ihm sagt. Also Petrus ist eigentlich der Verfasser hier, aber Markus ist der Schreiber. Ne? Ist interessant so, weil Petrus das hier auslässt. So, na gut, ist egal. Aber jedenfalls pennen sie da. Und dann auf einmal werden sie wach. Ne? Durch ein helles Licht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Jedenfalls werden sie wach. Und auf einmal sehen sie Vers 3. Nee, Vers 2 noch. Führt den hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt. Im Griechischen steht hier Metamorphose. Eine Metamorphose ist nicht nur eine Veränderung, also wie gestern Nachmittag war ich noch Karl Marx mit meinem Bart und heute bin ich verändert. Ne? Oder Veränderung wie du ziehst dir als Mann auf einmal Frauenkleider an, schminkst dich, stopfst dir dein BH aus und fühlst dich als Frau und gehst rum. Ne? Du bist trotzdem noch der Mann unter dieser Verkleidung. Ne? So, ich meine, Metamorphose ist, wenn da was ist, was sich komplett in was ganz anderes verändert. So wie die Raupe zum Schmetterling. Ne? Der Schmetterling hat mit der Raupe absolut gar nichts mehr zu tun. Ne? Oder die Kaulquappe in den Frosch. Ne? Die Kaulquappe hat nur einen Schwanz, mehr nicht. Ein Kiemen, wie ein Fisch. Und dann auf einmal, nach der Metamorphose, ist es ein Frosch. Mit Beinen, ne? Mit Lungen. Bläschen und keine Ahnung, es ist schon echt krass, was Gott macht manchmal. Und so verändert sich hier Jesus. Also da steht jemand ganz anderes, in einer ganz anderen Form. Ne? Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Wow. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Also die Jünger werden wach. Ach, Mist, schon wurde eingepennt. So, ne? Und dann sehen Sie da diese Herrlichkeit Jesu und diesen, also man kann es ja nur so beschreiben, wie man es irgendwie beschreiben kann. Ne? Also so weiß habe ich noch kein Weiß gesehen. Ne? Und glänzend. So, und also da ist Jesus und der muss einfach nur anmutig ansehen. Ungefähr so, wie er sich in der Offenbarung zeigt. Ne? So wie er wirklich ist. Außerhalb von dieser Erde hier. So wie er auf dem Thron sitzt. So. Und ich freue mich, ich bin neidisch, ich hätte Jesus auch gerne mal so gesehen. Ne? Aber ich freue mich, weil ich weiß, ich muss mir lang warten und dann sehe ich ihn auch so. Aber da sind die Jungs, die drei, und die sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. Und dann sehen sie, wie er da sitzt oder steht, keine Ahnung, oder liegt und mit Mose und Elia quatscht. Ne? Und die haben einiges zu besprechen anscheinend. So. Und ich habe mich da heute gefragt, Mensch, wie oft hat Jesus wohl in der Nacht, wenn er alleine auf dem Berg war, mit Mose, Elia oder sonst wer, Abraham geredet. Ne? So, das muss ja nicht heißen, dass es nur einmal passiert ist hier. Das finde ich krass. So. Jesus ist dort und er wird vorbereitet. So, ne? Und mit wem sitzt du hier? Mit Mose, der das Gesetz repräsentiert im Alten Bund. Ne? Und mit Elia, der die Propheten repräsentiert im Alten Bund. Und Jesus ist da, der das alles erfüllt. Ne? Als Neues, als Ganzes. Als Besseres. Und da ist er wieder, der Petrus. Ne? Vers 5. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Hey Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und Mensch, lass uns doch drei Hütten bauen: die eine für Mose, die andere für Elia und eine für dich. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Ne? Das ist nicht weise. Wenn man nicht weiß, was man sagen sollte, sollte man lieber Klappe halten. Ne? So ein ist besser, wenn man die Klappe hält und andere einen für dumm halten oder für unwissend, als dass man die Klappe aufreißt und es beweist, ne? Dass man es ist. So, und hier ist er jetzt so und ich meine, das ist bestimmt total verpennt, ist klar und so und er kommt und er sieht das und ist total hin und weg und weiß nicht, was er sagen soll, sagte irgendwas, ne? Lass mich doch, komm, ich baue euch eine Hütte hier auf dem Berg. Du musst nicht sterben, bleib mal hier. Oder hier können wir einen Ort machen, ein Haus, wo du wohnst und so. Ne? Ich baue mir meins weiter unten und dann können die Leute alle zu uns kommen. So, ne? Dann können sie ja anbeten. Ne? Er wusste nicht, was er sagen sollte, denn er war voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, und die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Da meldet sich Papa zu Wort. Ne? Und ich finde es so toll, weil für mich, ich kann, das, was Gott hier sagt, liebevoll ist: Shut up, Petrus. Halt erstmal Klappe, du hast keine Ahnung. So ein, nicht Mose und nicht Elia brauchen hier eine Hütte und auch nicht du bist der, der es baut, das Haus, so in dem mein Sohn wohnt, sondern Jesus ist hier der und Jesus baut das Haus und auf den seine Stimme höre. Und ich finde es schön, weil Petrus hat so ein Herz voller, ah, das ist so ein Typ, so der will was machen und der macht auch was. Ne? Der sitzt nicht ewig rum und sagt, ja, ich muss erst noch 3 Tage beten und fasten, bis ich vielleicht das Herz bekommen habe. Vielleicht war es auch nur eine Blähung, sondern Petrus hat einen Gedanke, oh, das mache ich jetzt für Jesus und schon siehst du, wie er es macht. So, ne? Das ist eine gute Eigenschaft, aber es kann auch eine fatale Eigenschaft sein. Ne? Jede Eigenschaft, die wir haben, hat eine gute Seite, aber auch einen Nachteil. Ne? So eine Übereifrigkeit, Eifer ist gut, aber Übereifer ist schädlich. Ne? Und so ist hier Gott und er stoppt erstmal Petrus und sagt: Hey, hör auf zu denken, macht Jesus schon. Okay? So ein, und das ist gut, weil Gott will nicht, dass wir Häuser bauen für irgendwelche Heiligen, egal wie sie mal gelebt haben. Irgendein Ort, wo wir hingehen können, um sie anzubeten. Ne? So, Gott will auch kein Haus für Maria. Gott will auch kein Haus für Schiller, wollte ich gerade sagen. Sag mal, hier Tosa oder Spurgeon oder für uns. Ne? Auf unserem Klingelschild steht alle der gleiche Name und das ist Jesus. Der wohnt hier. Und wir sind das Haus. Das hat er gebaut. Da steht Jesus Christus. Messias, Gesalbter, der Große, der König, der Könige. Gott. Und das muss Petrus jetzt verstehen. Und ich finde es schön, weil ich bin auch oft dumm und verstehe was falsch oder bin übereifrig oder sonst was, aber da kommt der Vater, ne, und der hält uns zurück so, und der beschützt uns. Der weiß ja, dass wir nicht alles verstehen können. Ja. Also Jesus will nicht, dass wir den Heiligen Haus bauen, sondern wir sind das Haus. Und das Haus konnte erst gebaut werden, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, da sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Und so soll es sein, ne? Wenn du rumstehst in der Dunkelheit und weißt nichts, aber du siehst Jesus, dann hast du alles, was du brauchst. Und ich finde es so schön, ich brauche nicht auf die ganzen Rituale oder Dings gucken, auf die ganzen großen oder auf den ganzen Druck, auf die ganzen Werkzeuge, die Gott uns gibt, um die Menschen zu erreichen oder sonst was. Ich brauche nur auf Jesus zu gucken. Und das sagt Jesus uns immer und immer wieder auf unterschiedlichsten Weise. Schau auf mich, ich erfülle alles. Es ist Entspannung pur, Christ zu sein eigentlich. Ne? Ich glaube, man macht sich nur selber halt den Druck und den Stress, weil man wegguckt von Jesus und entweder auf sich selbst oder auf andere oder anderes. Auf irgendwas, was man hat und loswerden will oder auf irgendwas, was man nicht hat und haben möchte. Ne? Es ist so viel leichter und so viel entspannter, mit Jesus einfach zu gehen. Ihn bei der Hand zu nehmen oder sich bei der Hand nehmen zu lassen und dann zu folgen. Auf ihn zu gucken und im Vertrauen auf den Berg zu gehen. Ne? Wer wachsen möchte, muss beten. Das heißt, wer wachsen möchte und Jesus mehr und mehr sehen will, der muss begegnen wollen. So wie wir es vorhin gesungen haben, dieses neue Lied, ich mag das total, bist du. Sei ruhig, weil ich bin Gott und sei ruhig, weil ich bin doch hier. So, warte doch auf mich, auf mein Reden, auf meine Präsenz, dass ich komme in deine Gegenwart. Sei du einfach nur ruhig vor mir. Vertrau mir. Und ich mag das so, weil oft finde ich die Ruhe nicht oder will sie nicht haben. Ne? Ruhig sein mit Gott ist ein Riesengeheimnis. Wer es versteht, ist der Weise. So, Vers 9. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Ne? Da erfahren sie jetzt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist natürlich jetzt wieder normal zurückverändert in Jesus, ne? Aber also in seine menschliche Gestalt. Aber sagt so, hey, ich werde vom Toten auferstehen. Ihr durftet einen Blick haben, wer ich bin. Wir sehen auch, Jesus nach der Auferstehung kommt runter. Ich habe das nie verstanden bis heute, als ich es gelesen habe. Nach der Auferstehung kommt er runter und die Leute erkennen ihn nicht. Ne? Ich habe mich auch immer gefragt, okay, Thomas sieht ihn ja, aber irgendwie sieht er anders aus. Ne? Auch steht er da und die Maria oder so denkt, das ist ein Gärtner oder irgendwas. Ne? Wo ich mir immer dachte, warum? Ich meine, ne? Aber er ist komplett anders jetzt. Ne? Dieses Menschliche, dieses Alte, diese alte Hülle, die ist vergangen, die ist tot, die ist gekreuzigt. Er hat einen neuen Leib bekommen. Ne? Und er offenbart sich und trotzdem ist er noch der gleiche. Obwohl er anders aussieht, merkst du dann, auch Thomas der Zweifler, ne? Sobald er seine Wunden berührt und so, ist es für ihn Jesus, ne? Und das ist wieder wie früher. Petrus, ne, der dann ins Wasser springt wie blöd, um mit ihm zu frühstücken, weil er sich so freut. Oder sitzt mein Jesus. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten wohl bedeute. Also die kapieren nichts. Die konnten das jetzt auch nicht verbinden. Ne? Die haben Jesus in seiner Gestalt gesehen und kapieren nicht, dass er so wahrhaftig ist. Verstehen nicht. Noch nicht mal, was Auferstehung bedeutet. Ne? Was ist denn Auferstehen? Wie Auferstehen? Und ich meine, ist doch logisch, oder? Hätte mir das damals mein Pastor nicht gesagt oder ein Christ? Das kommt einfach so in die Luft und du hast keine Ahnung von nichts. Da stehst du auch da und weißt nichts. Ne? Und ich finde es so schön, weil Pfingsten siehst du dann, der Heilige Geist kommt auf sie und auf einmal verstehen sie. Er ist es, der ihnen alles erklärt. Er ist es, der sie in die ganze Wahrheit führt, wie Jesus versprochen hat. So ist auch der Geist, der uns die ganze Welt führt und uns alles erklärt. Also wenn du was nicht verstehst und dir vorkommst wie blöd, wenn Gott zu dir redet oder ein Christ oder die Bibel, so dann kann ich nur immer wieder empfehlen, lass erstmal Google und lass erstmal Studienbibel oder Buch oder Predigt, sondern geh erstmal zu Gott. Sag erstmal, okay, Jesus, was heißt denn das eigentlich? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Das steht in Maleachi 3, Vers 23. Das ist der letzte Prophet im Alten Bund. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und er stellt doch alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und viel verachtet werden muss. Aber ich sag euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihnen geschrieben steht. Wenn du Matthäus guckst, können wir mal aufmachen. Oder ich mach's auf und lese vor. Matthäus 17, 13. Steht ein bisschen mehr dazu. Wer denn dieser Elia ist, der schon gekommen ist? Ihr wisst es natürlich alle, nur ich nicht. Vers 12. Ich sag euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen vor ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Also geht hier um Johannes. Geistlich ist Elia gekommen in der Form von Johannes der Täufer. Und das wurde auch sein Papa schon prophezeit. Das steht im Lukas. Habe ich heute gelesen und dachte, das passt. Muss ich nochmal vorlesen. Kann man nicht auslassen, sowas, wenn es mal spannend wird. Lukas 1, Vers 17. Johannes der Täufer ist noch nicht geboren, noch im Bauch. Ich lese mal von Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das ist jetzt eine Prophezeiung von einem Engel. Und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden. Schon vom Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Und im Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und zu den Ungehorsamen, zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ja, Johannes der Täufer kam in der Kraft und im Geist von Elia. Und das ist cool, weil wenn du Johannes beobachtest, wie die Zeit vor ihm war, da gab es nur diese Tradition und diese Religion. Ne? Dieses immer wiederkehrende Gleiche. Und dann kommt auf einmal was Neues, nämlich Johannes. Und die Leute zieht es da einfach in diese Wüste zu dem verrückten Karl. Ne? Und er predigt die Buße und die Umkehr und fängt an, die Herzen zu erreichen. Das, was Johannes gemacht hat, war keine Religion aufbauen mit irgendwelchen Schnickschnack, sondern er hat zu den Herzen geredet und die Herzen wurden weich. Was ganz Neues. Ne? Und das war einmalig zu dem Zeitpunkt. Und dann kam Jesus und er hat die zugerüsteten Herzen dann bewohnt. Ne? Das ist echt klasse, zu sehen, wie sich alles erfüllt. Ne? Und du liest es in Malachi und dann guckst in die Zukunft, okay, was ist passiert, damit die Prophezeiung wahr wird? Und du merkst, das hättest du nie dir aus dem Kopf irgendwie ausdenken können. Da kommt man einfach nicht drauf, dass es so dann laufen wird. Ne? Gott hat seine Wege, auch mit uns. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann sind da viele Prophezeiungen und auch viele, die erfüllt wurden, aber viele ganz anders, als ich es gedacht habe, als ich die Prophezeiung bekommen habe. Ne? Eine ganz andere Form. Aber im Endeffekt mit viel mehr Sinn. Also lasst uns beten. Reicht für heute. Herr, ich möchte mit dir auf diesen Berg. Und ich möchte tiefer gehen und mehr sehen. Herr, im Glauben stehen und dir vertrauen. Danke dir, dass du dein Wort hältst, dass alle Prophezeiungen wahr werden, ob ich sie mir nur so vorgestellt habe oder nicht, aber ja, du bist treu. Herr, danke dir, dass du auferstanden bist und dass wir auferstehen, ja. Verherrlicht, neu, ganz anders. Ich bin gespannt, Herr, wie das alles sein wird. Herr, ich danke dir, dass alles Neues mit dir. Dass wir Kraft empfangen und Weisheit und dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Wir müssen nur auf dich sehen und dir vertrauen. Bitte hilf mir da, Herr. Hilf mir. Gib mir da Weisheit, Herr, wie ich auf dich gucken kann. In Zeiten, wo es mir so schwer fällt. Manchmal ist es so leicht und manchmal ist es so, scheint es mir so unmöglich. Ich verbringe Zeit mit dir und penne ein, so wie die Jünger hier. Aber ich möchte wachen hier und möchte kämpfen. Ich möchte ruhig sein. Ja. Bitte hilf uns dabei, dass wir an deinem Haus bauen und nicht an unserem. Dass wir nicht Klingelschilder machen hier, die deinen Namen nicht verherrlichen. Ja, sondern gib uns immer wieder Weisheit, was wirklich dein Wille ist und was nicht. Ja, so dass dein Name dasteht. Dass wir ein Banner sind mit deinem Wappen. Ich freue mich auf den Tag, dass du kommst, Herr, und dass ich dich verherrlicht sehe. Jetzt ist alles noch Theorie, jetzt ist alles noch so grau und ja. Aber ich freue mich an den Tag, wo alles einfach da ist. Wo kein Zweifel mehr sein wird, Herr. Keine Krankheit. Keine Trauer, keine Angst. Ja, keine Not. Ich freue mich drauf, Herr, und bitte komm. Und entführe uns jeden Tag wieder. Ja. Auf den Berg, nur du und ich. Nur wir und du, Herr. Und ja, begegne du uns da so deutlich, so wie ja, Mose und Elia und dein Vater, die erschienen ist auf dem Berg, Herr, an dem Tag. Ja. Zieh uns zu dir, Herr, ganz nah. Amen. Thank you.